Der narzisstische Albtraum.
Die Paarflüsterei. Das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht's wieder heiß her bei unserem Podcast Die Pfarrei. So, Sabine Rückert, die macht doch so einen Kirchenpodcast.
Ja. Der ist geil übrigens.
Ja. Mhm. Okay, also schön, dass ihr da seid.
Heute geht es um Sarah und Jonas, ein Paar, das sich vor 8 Jahren kennengelernt hat, als Sarah 27 und Jonas 30 war.
Wir haben ja schon des Öfteren über narzisstische Paare gesprochen oder um die narzisstische Dynamik in Partnerschaften. Aber dieses Paar, also Sarah und Jonas, hat eine ganz besonders starke Ausprägung und davon möchten wir heute erzählen.
Es geht dabei um große Verliebtheit, um Manipulation und auch um Stalking.
Wir stellen uns ganz kurz vor, für alle, die neu dazugekommen sind. Der Markus und ich, wir sind ein Paar seit 20 Jahren, wir sind verheiratet, haben 2 Kinder und sind Journalisten. Und die Andrea?
Die ist Einzelpaar und Sexualtherapeutin und hat in München die Beziehungspraxis.
Bäm.
Wow, was für ein Traummann und was für eine Traumfrau.
Als Sarah mit Jonas gemeinsam in meine Praxis kommt, fällt mir auf, dass er sehr gut gekleidet ist und auch ein sehr selbstbewusstes Auftreten mit einem sehr einnehmenden Lächeln hat. Und er tut etwas, was mich immer etwas aufhorchen lässt. Er gibt mir die Hand und fragt, wie geht es Ihnen? Und hinter ihm betritt dann Sarah die Praxis, die auch sehr sympathisch wirkt, aber irgendwie wie so ein bisschen in zweiter Reihe. Also er hat ja auch schon entsprechenden Auftritt hingelegt, wenn man ehrlich ist.
Jetzt muss ich mal fragen, was es für dich bedeutet, wenn du sagst, jemand ist sehr gut gekleidet.
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also teuer, elegant, ordentlich, weißt du, so nicht so ein Billigzeug oder so, wo die Fäden raushängen, sondern so richtig schickes Hemd, schicke Schuhe, teure Jacke oder was er anhatte. Also so,
alles passte zusammen.
Ja, so ein bisschen markenmäßig und so, ne? Also so viel sehe ich dann schon auch auf den ersten Blick, genau.
Nachdem die beiden Platz genommen haben und angekommen sind, fragst du sie, seit wann sie ein Paar sind und wie sie sich kennengelernt haben.
Genau. Ich frage ja, ich habe ja nicht jetzt 500 Möglichkeiten, aber ich sag mal so 20 verschiedene Startsätze habe ich dann schon. Und ich frage das, was mir so in den Sinn kommt. Und jede Frage führt ja auch dann irgendwo hin. Und bei denen habe ich so das Gefühl gehabt irgendwie, ich glaube, es könnte hilfreich sein, einfach mal zum Anfang zurückzugehen. Also wie seid ihr ein Paar geworden? Wie habt ihr euch kennengelernt? Weil irgendwie wirkten die ein bisschen angespannt.
Und sie erzählen dir dann, dass die Sarah damals beim Kennenlernen, die ist ausgebildete Krankenschwester, nach einer anstrengenden Spätschicht in der Klinik mit Kolleginnen in einem kleinen Bistro saß, zum Abendessen ausklang.
Jonas, sagt sie, ist übrigens sofort aufgefallen, trotz ihrer Müdigkeit. Sie ihm offenbar auch, denn er sprach sie dann direkt an, ganz charmant und voll mutig, denn sie war ja nicht allein im Bistro, also sie war ja mit ihren Mädels da unterwegs.
Und brutal charmant fängt er an, eine Frau wie sie sollte nicht so müde aussehen. Brutal.
Das ist was für unseren Markus.
Sie verdienen ein Lächeln auf den Lippen, hat er gesagt. So hat er es dir geschildert, Andrea. Ja? Mhm. Was für ein Schleimer. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, also sie sollten nicht so müde aussehen. Ich weiß, sie sehen scheiße aus, gerade, aber eigentlich wäre das was ihnen gar nicht so gut steht.
Uh-huh. Sie verdienen ein Lächeln auf den Lippen.
Ja. Also grundsätzlich ist das ja kein Problem, aber ich persönlich finde es jetzt auch ein bisschen dick aufgetragen.
Trotz Blitz.
Aber Sarah war voll geschmeichelt und er hat mit seinem Anmachspruch bei ihr auch echt voll ins Schwarze getroffen, also auf ihren wundesten Punkt.
Mhm. Ich überlege gerade, wie ich das finden würde. Ja. Also ich wäre auch geschmeichelt, aber ich würde mir schon auch denken, was mit dir denn kaputt?
Ja. Das kommt dann noch.
Seit langem hatte Sarah keine ernsthafte Beziehung mehr und sie fühlte sich eigentlich auch unsicher in ihrem Auftreten, so in ihrer ganzen Art. Aber jetzt kam eben Jonas mit dieser ja unfassbaren Anmache.
Und so begann letztendlich auch die Beziehung zwischen den beiden vor knapp 8 Jahren. Ich habe sie dann noch weiter befragt, nämlich wie hat sich's denn jetzt weiterentwickelt nach dem Abend? Weil schließlich sitzen sie ja jetzt bei mir in der Paartherapie und ja, wie sind sie da eigentlich gelandet?
Jonas sagt, dass das eine sehr gute Frage sei, weil aus seiner Sicht führen sie eine gute Beziehung. Naja klar, es gibt immer mal wieder ein paar Unstimmigkeiten, so sagt er, aber das ist ja schließlich normal.
Und er vermittelt das Gefühl, dass Sarah diejenige sei, die irgendwie Probleme hat oder Probleme macht. Und das ist übrigens auch ganz typisch, das höre ich ganz, ganz oft.
Was meinst du, was hörst du oft?
So, also eigentlich, ich habe jetzt eigentlich kein Problem, also ich bin jetzt eigentlich da wegen meiner Frau.
Okay.
Und also sie hat irgendwelche Probleme, also es ist so ein, ich habe keine, du hast oder bist auch irgendwo ein Problem.
Also das ist typisch für eine narzisstische Ausprägung.
Ich finde schon, dass das zumindest so ein, weißt du, Markus, ich frage mich immer, wie kann denn in einer Beziehung einer glücklich sein und einer unglücklich? Und wir werden nachher ja hören, wie unglücklich sie ist. Ihr werdet selber sehen, macht euch selbst ein Bild davon.
Auf jeden Fall erzählt die Sarah, dass der Anfang ihrer Beziehung sensationell war, ganz toll, ganz aufregend und sie fand, dass sie noch nie in ihrem Leben so verliebt war. Und der Jonas hat irgendwie einfach alles richtig gemacht, so fand sie das.
Und sie erzählte dann, meine Kolleginnen fanden ihn anfangs übrigens ein bisschen aufdringlich, aber also mit diesem Spruch, da war, die waren ja dabei, aber sie war eben hin und weg, wie verzaubert. Liebe auf den ersten Blick, total verknallt.
Und der Jonas umwarb sie auch mit Blumen weiter und kleinen Aufmerksamkeiten und über den Tag verteilt unzählige Nachrichten. Also Sarah fühlte sich wirklich wie eine Prinzessin.
Und schon nach ganz kurzer Zeit kam er mit der gemeinsamen Zukunft um die Ecke. Und er erzählte dann von seinem Unternehmen, er hat so eine Finanzberatung, also ist seine eigene. Und er erzählte auch von seinen Zielen und wie sehr er sie bewundert.
Ja, wofür bewundert er sie? Für ihren Beruf? Ließ aber gleichzeitig so einfließen, dass er sie nicht ein Leben lang als Krankenschwester sieht, ne? Weil sie doch so viel mehr kann.
Genau. Und Sarah kam irgendwann natürlich auch tatsächlich selbst ins Grübeln. Könnte am Ende recht haben. Vielleicht sollte ich doch noch ein Studium machen. Die Idee hatte sie schon mal, aber auch wieder verworfen.
Auf jeden Fall sagt sie später, dass sie da schon drüber nachgedacht hat, dass sie ihn stolz machen wollte, dass sie ihm gefallen wollte, weil sie ihn ja so ganz toll fand und er sollte sie ja genauso toll finden. Und sie merkte aber nicht, dass hier schon ganz erste subtile Zeichen von manipulativem Verhalten zu sehen waren, weil sie war noch so sehr verliebt und mit der rosaroten Brille unterwegs, dass sie das noch nicht so gespürt hat. Weil er wollte ja sie ein bisschen verändern.
Sarah erzählt, dass Jonas irgendwann anfängt zu hinterfragen, warum sie eigentlich so viel Zeit mit ihren Kolleginnen und mit ihren Freundinnen verbringt. Und macht dann so Bemerkungen wie, oh, die ziehen dich doch nur runter, du bist was Besonderes, Sarah, du brauchst niemanden außer mir.
Und Sarah wertete das dann als Liebesbeweis und es schmeichelte ihr auch gleichzeitig ein Stück. Weil der Jonas ist ja nur ganz ehrlich, fand sie, wollte sie vor schlechten Einflüssen irgendwie schützen. Und so hat sie dann begonnen, sich von ihrem Freundeskreis immer so Stück für Stück für Stück zu distanzieren, ohne das dann aber auch wirklich zu merken. Es ging genauso subtil, wie es zu ihr kam über den Jonas, genauso subtil hat sie sich dann vielleicht auch unbewusst von ihrem Freundeskreis verabschiedet.
Inzwischen weiß man mehr über Narzissmus oder narzisstische Menschen. Die Medien schreiben ja auch relativ viel darüber. Ich persönlich habe das auch mal gegoogelt. Narzissmus.
Du bist bei Blumen rausgekommen, gell?
Ich bin bei Narzissen rausgekommen, genau. Nein, aber ich glaube, jeder von uns kennt einen Narzissten.
Vielleicht ja, nicht nur einen.
Oder mehrere, vielleicht im Job oder in der Family oder sonst irgendwie. Also man hat das, glaube ich, früher nur nicht so benamst. Ne?
Man genau, hat,
man
genau
wusste
so
nicht
war's.
So, mhm. Oh, die sind irgendwie krass, Menschen sind krass drauf, aber.
Ich glaube, dass man da aber auch aufpassen muss, weil ein Narzisst, eine echte narzisstische Störung im psychiatrischen Sinne,
ist
eine ganz andere Geschichte als über das, was wir hier sprechen.
Ja, ja, ja.
Wir sprechen hier über narzisstische Tendenzen im Verhaltensmuster.
Ja, wobei ich bei ihm nicht so ganz sicher bin, wie ausgeprägt.
Wie ausgeprägt
also er ist schon ausgeprägter als die, die wir bis jetzt so hatten, die Fälle.
Was ja typisch für Narzissmus ist, ist, dass diese Menschen am Anfang unglaublich charmant wirken können. Sie besitzen die Fähigkeit, andere Menschen förmlich in ihren Bann zu ziehen.
Mhm. Und ganz oft höre ich, dass der Partner wie zwei Gesichter zu haben scheint. Wisst ihr so, es gibt eine Dr. Jekyll und eine Mr. Hyde-Seite. Und das ist auch wirklich so. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem, warum sich vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer fragen, wieso findet die das komisch, dass der reinkommt und fragt, wie geht's ihnen? Weil er da schon diese übercharmante Seite zeigt. Ich meine, ich gehe doch nicht zu einem Arzt und frage den Arzt, wie es ihm geht. Also jetzt bin ich kein Arzt, aber der will ja was von mir. Also eigentlich frage ich ihn dann, was führt sie zu mir, wie ist gerade die Lage, was kann ich für sie tun und nicht umgekehrt. Und es ist ganz oft so, dass die dann schon, ah gut schauen sie aus und ach geht's ihnen gut und ach die Bluse steht ihnen, aber das ist völlig unangemessen von einem Klienten zum Therapeuten sowas zu sagen, außer ich kenne den relativ gut. Und das ist es, da kommt der schon mit so einer Scheinfassade, um dich irgendwie auch schon, ich hab dich schon gecatcht, so nach dem Motto, ne?
Nur natürlich schwierig zu entscheiden, was ist denn jetzt an der Fassade Schein oder nicht, vor allem, wenn man sich noch nicht lang kennt.
Noch gar nicht, erinnere dich.
Weil die beiden waren ja anfangs auch verliebt.
Ich kann euch nur von meiner Erfahrung sagen, weil ich auch mal so einen Mann getroffen habe, dass man sich so auf Wolke 7 fühlt, weil man als Prinzessin behandelt wird. Also wirklich. Also ich habe das nicht geschnallt. Es hat eine Weile, ich habe es dann irgendwann geschnallt, aber ich habe es am Anfang nicht
Aber es hat
geschnallt.
Gedauert, gell? Mhm. Ja, eine ganze Weile. Mhm.
Und ich habe wirklich
Wie
gedacht,
alt warst
oh
du
mein
denn
Gott,
da in
ich war ganz jung.
Ja, siehst du.
Ich war ganz so, jung, genau. Aber meine komplette Umgebung war auch ganz begeistert. Alle waren begeistert.
Ja, natürlich. Ja. Aber ich glaube natürlich, dass das Selbstwertgefühl, was du als Frau heute hast, wir haben schon oft drüber gesprochen, dass das heute ein anderes ist als das mit 20. Und mit 20 wickelt dich ja jeder noch um den Finger.
Ja, heute würde ich dem
Spruch. Leichtes Spiel.
Heute würde ich dem Spruch drücken und sagen, jetzt.
Geht's noch?
Geht's noch.
Absolut. Aber du weißt natürlich auch, wie das ist und stehst zu einem großen Stück in dir selber.
Ja,
die große Schwierigkeit ist ja in der Situation zu erkennen, dass gerade jemand versucht, mich zu manipulieren.
Ja,
das ist ja das Schwierige.
Ich war auch, wie Sie ja wahrscheinlich auch, die Sarah, relativ jung im Liebesbusiness. Ich kannte mich nicht so aus.
Na,
so, dass ich nicht wusste, dass es solche Menschen gibt.
Ja, wisst ihr, also natürlich sind Menschen mit geringem Selbstwertgefühl anfälliger, weil sie eben von diesem Charme, den der andere ausstrahlt. Also die werden förmlich magisch angezogen. Also von dieser Aufmerksamkeit, die sie auch anfangs bekommen. Und da ist endlich jemand und der sieht mich und der geht auf mich ein und liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Und es ist so wie so eine eigene Aufwertung. Mein Selbstwertgefühl ist nicht gut, aber über den Partner leihe ich mir sein Selbst und werte mich mit auf.
Ich gehe so weit, ich glaube nicht, dass ich so ein kleines Selbstwertgefühl habe. Ich gehe so weit, wenn da ein Profi-Narzisst vor dir sitzt. Ist wurscht, was du für einen Selbstwert hast. Du hast keine Chance. Wenn du jung bist, bist
absolut.
Du erstmal, du bist, das
absolut.
Ist wie in den Fängen einer Spinne.
Ja, so.
Die ersten Risse.
Oft dauert es sehr, sehr lange, bis dann Betroffene die Kontrolle und die Manipulation in so einer Beziehung bemerken und erkennen, weil sie ja quasi als, ich mein's doch nur gut mit dir getarnt ist. Also kommt immer so, ich mein's doch nur gut mit dir daher.
Und Jonas' Verhalten war eigentlich auch ein Lehrbuchbeispiel für narzisstische Dynamiken. Er gab Sarah das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein, nur um sie gleichzeitig klein zu halten.
Und das waren auch die Worte von Sarah in der ersten Sitzung. Da hat sie gesagt, Frau Breu, ich bin einfach nicht mehr ich selbst. Ich weiß nicht mehr, was richtig ist und was falsch. Und ich glaube, ich kann das alles nicht mehr. Und dann bricht sie in Tränen aus.
Und was macht da Jonas, dass er neben ihr sitzt? Er verdreht die Augen und dann atmet er ganz laut.
Verächtlich, könnte man sagen, erlebe ich das tatsächlich sehr oft. Paare, die stark abwertendes Verhalten füreinander zeigen. Einer sagt was und der andere wertet einfach ab, indem er die Augen verdreht, indem er Decke guckt, indem er sich abwendet körperlich, ja, Beine übereinander schlägt und sich wegdreht. Oder ich habe mal einen Fall gehabt, da hat die Frau eigentlich fast immer aus dem Fenster geguckt, bis ich irgendwann mal zu ihr gesagt habe, also wollen Sie hier eigentlich sitzen oder was ist denn da los?
Aber okay, da weißt du dann ja eigentlich auch schon Bescheid, ne?
Naja, ich sag mal so, es sagt zumindest schon wirklich sehr viel aus, wenn einer sich, ja, so verhält.
In der ersten Sitzung erfährst du dann auch noch, dass die Sarah sich tatsächlich nach einigem Ringen dazu entschlossen hat, sich beruflich weiterzubilden und den Traum, Medizin zu studieren, dann umgesetzt hat.
Ja.
Der Jonas war zunächst total begeistert. Ja, natürlich unterstütze ich dich. Wir können alles schaffen, solange wir nur zusammenhalten, sagt er. Und dass er bei der Finanzierung des Studiums da hilft, das ist eh klar. Und da Sarah das mit ihrer Wohnung und so weiter nicht alles alleine stemmen kann, ist er da und springt in die Bresche. Was aber jetzt erstmal gut ist, finde ich. Das finde ich jetzt grundsätzlich noch, das ist ja was sehr Positives. Das würde ich jetzt auch machen.
Er hat ihr angeboten, zu ihr zu ziehen. Denn schließlich hat er genug Platz und es wäre ja auch viel schöner gemeinsam. Ne? Das kann ich aber auch nachvollziehen, wenn man sagt, okay, ja, Mieten sind teuer, lass uns doch einfach zusammenziehen. Mit diesem Zusammenzug und der finanziellen Unterstützung kam allerdings ein hoher Preis mitgeliefert.
Ja, und ich weiß, so wie du auch gerade gesagt hast, Markus, das ist doch eigentlich total nett. Ich weiß, dass ich da manchmal auf taube Ohren stoße, aber ich bin einfach ein sehr, sehr großer Fan der Selbstwirksamkeit und Unabhängigkeit. Und ich weiß einfach, was es bedeutet, keine Wahl zu haben, weil immer wieder sitzen Menschen bei mir und es sind immer noch die Frauen, die verzweifelt sind, weil sie sich nicht trennen können. Denn in München kostet eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wenn man großes Glück hat, ungefähr 1.500 Euro. Ob jetzt warm oder kalt, ist übrigens scheißegal. Und die braucht man mit Kind oder Kindern in jedem Fall. Und es beginnt immer alles so schön und wir lieben uns und natürlich bleibe ich zu Hause und er sagt, du musst auch nicht arbeiten und so weiter und so fort. Aber die Hälfte aller Ehen kommt, bis dass der Tod uns scheidet, nicht an. Also es ist aus meiner Sicht eigentlich zu Beginn wichtig, wo man noch wohlwollend ist, eine Lösung zu finden. Was wäre denn wenn? Weil wenn ich es nicht brauche, ist es doch alles wunderbar. Aber wisst ihr, wie viele Leute, die nicht beruflich irgendwie selbstständig sind oder irgendwelche Unternehmungen haben oder Firmen, die haben fast alle keinen Ehevertrag. Weil der andere sagt, was, du willst einen Ehevertrag? Na, wenn du dich eh schon wieder scheiden willst, dann bla bla bla.
Aber ich denke, im Jahr 2025, und es liegt auch an der finanziellen Ausstattung, Andrea, du hast gerade das Beispiel genannt, für München, ist vielleicht jetzt auch extrem, aber auch in anderen Regionen Deutschlands ist es super teuer. Wenn du als Frau, ich sag jetzt mal, studiert hast, nicht wirklich gearbeitet hast, aber dann den Mann deiner Träume kennenlernst, dann heiratest, drei Kinder bekommst und nie im Job warst und ohne Ehevertrag heiratest, würde ich, wenn ich die beste Freundin wäre, sagen, don't do it. Das haben ja viele, keine Ahnung, Jura studiert theoretisch, eigentlich theoretisch eine mega Karriere vor sich und so, aber nie wirklich im Job länger gearbeitet oder Medizin oder whatever. Und dann eben sich für die Kinder entschieden, ist es ja auch völlig in Ordnung zu sagen. Irgendwie muss, also ich finde, das ist auch eine sehr schwere Entscheidung. Und ich finde es auch völlig nachvollziehbar, wenn Frauen sagen, ich bleib jetzt aber zu Hause. Was nur cool wäre, einfach for safety reason nochmal zu schauen, wenn man so einen Deal eingeht, das klingt auch doof, Deal, ne? Aber
Doch.
Aber einfach zu sagen, okay, lass uns bitte einen Vertrag machen.
Das ist ja genau das Problem.
Weil so landen Frauen einfach in Altersarmut.
Ich hab's jede Woche, ich kann es
nur
sagen.
Das ist ja vor allem das Problem, dass man nicht sagen kann in dieser Sache, dass es ja schon ein Deal ist. Man muss es auch als Deal sehen. Ich weiß, man ist verliebt, man fängt gerade an und alles ist schön, da ist es vielleicht noch nicht ganz so eine Thematik, aber später ist es sehr wohl ein Deal und ein Aushandeln.
Aber stell dir mal vor, ich hätte zu dir gesagt, dass wir zusammengekommen sind, du pass auf, so jetzt mal rein theoretisch, ja, weil ich hätte gesagt, du, ich verdiene so viel Asche, du bleibst zu Hause und kümmerst dich jetzt um die Kinder.
Ich hätte das komisch gefunden. Du hast ja auch gesagt, weil du ja schon mal eine gescheiterte Ehe erlebt hast, warst du auf jeden Fall immer in deinem Leben auf dem Standpunkt, ich muss selbstständig bleiben.
Ja, ich auch. Es passiert eben genau einmal und dann lernt man draus.
Genau, aber ich muss euch auch sagen, ich finde es auch wunderschön. Ich kenne auch Familien, wo das alles gut gegangen ist.
Natürlich.
Oder wir kennen Familien.
Natürlich. Ich sag ja, wenn ich es nicht brauche, ist es umso besser. Aber ich kann doch trotzdem drüber sprechen zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht offener Krieg herrscht. Mhm. Ich möchte nochmal zurück zu Sarah und Jonas kommen. Ich habe gemerkt, Sarah hätte oder würde gerne mehr erzählen, hat sich aber vor Jonas irgendwie nicht wirklich getraut. Das war mein Gefühl. Und ich habe dann angeboten, ich habe ja nun einiges gehört von Ihnen und Jonas selbst hatte ja auch kein Problem. Also er hatte auch kein Anliegen an mich, außer, dass er wegen Sarah hier wäre und dass sie ja irgendwie Probleme hätte. Also mein Gefühl war auch, sie sollte so ein bisschen auf Spur kommen. Das sind jetzt meine Worte. Und ich habe gesagt, wir können auch gerne mal eine Einzelsitzung machen. Und ja, so kam es dann.
Sarahs Wahrheit.
Sarah sitzt bei dir alleine in der Praxis und sie erzählt und erzählt und es sprudelt alles aus hier raus und es hört gar nicht mehr auf.
Und jetzt wisst ihr ja wahrscheinlich auch schon, dass normalerweise eine Einzelsitzung nicht dazu dient, über den Partner herzuziehen, so nach dem Motto, jetzt ist der nicht da, jetzt kann ich mal alles erzählen, was mir auf dem Herzen liegt, was Paare immer wieder gern versuchen, sondern eigentlich dient sie dazu, um die eigenen Themen genauer anzuschauen. In dem Fall war es aber anders und ich habe Sarahs Druck und Angst einfach gespürt und ich habe sie erzählen lassen und erzählen lassen und Jonas hatte ja sowieso kein Anliegen. Also es war ja auch so, dass er nicht mehr zu mir gekommen wäre. Das heißt, es war eigentlich dann eine Einzeltherapie. Und er ist aus meiner Sicht auch damals nur mitgekommen in die Therapiesitzung, in die Paartherapiesitzung, um die Kontrolle zu behalten. Und das ist auch ganz häufig so.
Genau, er kam mit, hat dich angeschaut. Ah, die ist nicht gefährlich, die Bräu. Das ist doch super. Ach,
wenn der wüsste. die Frau Liebe.
Auf jeden Fall erzählt die Sarah, dass der Jonas begann, jede Entscheidung zu kontrollieren. Er wollte wissen, mit wem sie gelernt hat, was sie den ganzen Tag über tat und erwartete dann auch, dass sie ihm ständig Bericht erstattet. Ich investiere in dich, hat er gesagt. Und du musst mir schon auch zeigen, dass du es dann auch wert bist. Boah. Ganz schön harte Ansage, ja? Und sie fühlt sich dann sofort auch schuldig und hat sich auch entschuldigt.
Ja, es ist ganz oft so. Und sie sagt, sie hat schon gemerkt, dass sein Kontrollwahn nicht mehr so ganz im grünen Bereich war, so wie sie das kannte. Aber gleichzeitig dachte sie, naja, er hat ja irgendwie auch recht, weil ohne ihn wäre mein Studium ja nicht möglich. Und sie hätte es wahrscheinlich auch ohne ihn gar nicht gemacht.
Ganz schön krass finde ich es auf jeden Fall.
Ja.
Ihr Umfeld bemerkt jedenfalls die Veränderung. Sarah ist stiller geworden, sie zieht sich von Freunden und Familie zurück und rechtfertigt Jonas Verhalten. Fast immer, wenn sie darauf angesprochen wird, weil seine bevormundende Art auch den anderen auffällt. Er ist nur besorgt um mich, sagt sie dann immer. Er will nur das Beste für mich. Und außerdem erfordere ihr Studium viel Zeit und so begründet sie auch ihren Rückzug eben ihren Freunden und der Familie gegenüber.
Ja, und dann erzählt sie, dass sie im Rahmen ihres Studiums ein Praktikum machen musste und sich da eine spannende Möglichkeit auch in einer anderen Stadt aufgetan hat. Aber als sie ihm davon erzählte, hat er völlig anders reagiert, als er hofft.
Er sagt nämlich, naja, klar kannst du dich entscheiden, aber ich sage dir, wenn du dorthin gehst, ist die Beziehung vorbei. Es ist deine Wahl, du kannst dich entscheiden.
Boah, ist aber gemein, oder?
Was für ein Arsch.
Was ist mit dem, Andrea?
Naja, mit ihm ist offenbar das, was eben bei stark narzisstischen Menschen immer los ist. Er ist gekränkt und nicht nur gekränkt, sondern zutiefst gekränkt.
Weil sie ein Praktikum machen will.
Mhm. Weil sie ihn verlassen will. In eine andere Stadt, ja. Auch nur für kurze Zeit.
Und diese Menschen kreisen, du musst dir vorstellen, das ist wie die Sonne. Und alles andere, alle anderen Menschen kreisen um diese Sonne. Und die setzen auch alles in Bezug zu sich selbst. Also nicht mich mal empathisch, da fehlt ja die Empathie auch. Ich fühle mich mal in dich rein, sondern es geht nur um mich. Und dein Verhalten kann entweder für oder gegen mich sein. Und er sieht das überhaupt nicht als Chance für seine Freundin, für die Sarah, sondern als Zurückweisung seiner Person. Und das ist ein völlig anderer Gedankengang. Und diese Kränkung hält er nicht aus und die verbundenen Gefühle damit. Ja, deswegen reagiert er mit Wut. Wir nennen das Kränkungswut, die hier Sarah förmlich um die Ohren fliegt.
Total krass. Ich meine, vor allem, es ist ja so, wenn er jetzt woanders hingehen würde, wäre das für ihn sicherlich kein Problem. Aber er schafft es nicht mal, diesen Schritt zu denken, richtig?
Richtig.
Das ist ja noch nicht mal Empathie, das ist ja noch ganz… Null. Er zieht nur sich im Zentrum. Mhm. Inzwischen ist die Beziehung ja auch schon aus der rosaroten Brillenphase dann da rausgekommen. Lange. Und die Sarah erzählt dir, als du sie fragst, ob sie noch Sex haben, dass der zwar stattfindet, aber sie macht es nur noch so mit, weil sie keinen Ärger wollte. Weil es gibt auch da Ärger, wenn es nicht läuft.
Ja.
Ärger.
Ärger. Ja, ja, wenn man keinen Sex liefert, gibt's Ärger.
Ja.
Krass.
Um Gottes Willen.
Krass.
Ja. Eigentlich schlimm, dass sie das macht.
Ganz schlimm.
Und das macht aber nicht nur Sarah so, sondern das höre ich auch, ich möchte nicht sagen jeden Tag, aber sehr, 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 sehr oft. Und sie tut sicher gar nichts Gutes, sondern in meinen Augen tut sie sich was Schlechtes, weil sie sich ja selbst verrät. Also wenn du dich in den Spiegel schaust und hast dich so verhalten, dann macht es was mit dir.
Und sie erzählt unter Tränen, ich hätte teilweise kotzen können, aber was hatte ich denn für eine Wahl?
Krass. Aber aus der anfänglichen Krankenschwester, die so ein gutes Leben hatte und zumindest für sich sorgen konnte, ist jetzt eine abhängige Frau geworden, die sich im Grunde selbst verloren hat.
Ja, also ganz schlimm war es, als sie dann auch noch schwanger wurde, obwohl sie die Pille nahm. Aber durch, ich weiß nicht mehr, irgendwelche Umstände kam es dann eben so. Für Jonas war das übrigens toll, denn der sah sie jetzt demnächst heiraten und als heile Family durchs Leben marschieren. Und das mit dem Studium kriegen wir irgendwie hin. Und stolz wie so ein Gockel hat er auch jedem von seinem Vaterglück erzählt.
Und er merkt nicht, wie schlecht es Sarah damit ging. Sie konnte sich nichts Schlimmeres vorstellen, denn damit war jetzt ihre Abhängigkeit komplett. So traurig, weil eigentlich ist es ja wunderschön, schwanger zu sein, ein Kind zu bekommen. Die Wende.
Ich erspare euch, liebe Hörerinnen und Hörer, alle Details, weil nachdem mir klar war, dass Jonas an der Therapie definitiv nicht mehr teilhaben würde, kam Sarah noch einige Male zu mir und ich habe jedes Mal mehr vom Leben der beiden hinter dieser Fassade gehört.
Jonas merkt natürlich, dass Sarah sich immer mehr entfernt. Es gab von ihr aus auch keinerlei Zärtlichkeiten mehr. Erwiderte sie dann mit der Zeit eigentlich nur noch an.
Und je mehr der Jonas sich zurückgewiesen fühlte, desto aggressiver wurde er und forderte nun seine Rechte als Partner ein, hauptsächlich den Sex, den sie ihm schließlich dann auch zu geben habe, weil er das nämlich braucht. Also das ist schon hardcore, aber man sieht auch so ein bisschen, dass es zu der Tendenz des Jonas, diese narzisstische Richtung, ist es bei ihr ja eher andersrum. Das heißt, das ist ja so auch da wieder so ein bisschen so ein Topf-und-Deckel-Prinzip,
ja,
oder?
Ja, genau, richtig. Schlüssel, Schloss, Topf-Deckel. So wie Indra vorher gesagt hat, sie würde sich das gar nicht gefallen lassen. Das würde ich jetzt auch wagen zu behaupten.
Genau.
Man soll ja niemals nie sagen, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich so, dass natürlich der Narzisst immer auch einen Komplementär-Narzissten braucht, um dieses Spielchen abzusetzen.
Voll.
Es kam, wie es kommen musste. Sarah bekam Blutungen und hatte letztendlich eine Fehlgeburt im dritten Schwangerschaftsmonat.
Und er sagte dann tatsächlich, nicht mal das kriegst du hin.
Boah, was für ein Arsch, ey.
Er konnte mit seinem eigenen Frust nur so umgehen, dass er sich auf Kosten anderer regulieren musste, also auf Kosten von ihr.
Und das war auch der Punkt für Sarah, der an Widerlichkeit einfach nicht mehr zu überbieten war. In ihr, sagt sie, hat es förmlich einen Schalter umgelegt.
Okay, da geht's dann mit der Selbstfürsorge los.
Richtig.
Sorry,
richtig,
nicht mal das kriegst du hin. Ich bitte dich.
Und er hat es auch, nicht mal das kriegst du hin. Also so hat sie es gesagt. Der Wendepunkt in so toxischen Beziehungen kommt tatsächlich oft erst dann, wenn Betroffene beginnen, ihren eigenen Wert entweder zu erkennen oder den wiederzufinden, weil der lange unterdrückt war. Und das geschieht entweder durch Bildung, beruflichen Erfolg oder auch das Umfeld, also Freunde, Familie, Verbündete eben, ja. Die spielen ganz oft eine Schlüsselrolle.
Oder es ist einfach wirklich maximal too much, wie in diesem Fall, dass man dann denkt, so Moment mal, also jetzt ist bis hierhin aber auch nicht weiter.
Ja, aber
nicht,
nur wenn du keinen Selbstwert hast, dann
richtig,
wirst du immer, der
das
wird
ist genau
mit,
der Punkt.
Von Mal zu Mal wird der kleiner und immer kleiner und immer kleiner.
Du musst dir vorstellen, sie ist ja schon ein ganz verdorrtes Pflänzchen Selbstbewusstsein.
Richtig.
Und sie hat überhaupt keine Werkzeuge mehr in ihrem Kasten, dass sich gegen sowas gegenzustellen, weil das vorher schon tausendmal passiert ist in kleineren Dosen. Mhm. Das heißt, sie braucht was von außen in irgendeiner Form, dass es vielleicht helfen kann. Weil während des Studiums traf Sarah dann auf eine Professorin, die eine erfahrene Ärztin und Dozentin ist und die sofort eine Verbindung zu ihr aufbaute. Das heißt, die haben sich super verstanden und da ist auch so eine Basis da gewesen und die war richtig gut und erkannte Sarahs Unsicherheiten. Lobte sie aber für ihre Fachkenntnisse und ihren Fleiß und ihre Hartnäckigkeit, weil das war sie nämlich schon, die Sarah, die war ganz fleißig und hartnäckig.
Sie haben das Zeug dazu, eine wirklich gute Ärztin zu werden. Das sagt diese Professorin eines Tages nach einer gelungenen Präsentation zu Sarah.
Und diese Worte, die waren es, die etwas in Sarah berührten, das sie nämlich lange vergraben hatte, den Glauben an sich selbst, darum ging's. Sie begann, Jonas Verhalten in Frage zu stellen, weil sie Selbstbewusstsein hatte, ein kleines bisschen? Warum musste sie sich ständig rechtfertigen? Warum hatte sie das Gefühl, nie gut genug zu sein? Warum das alles?
Genau, und er bemerkte diese Veränderung auch, ja, die Haltung, und reagierte mit zunehmender Kontrolle, was ganz häufig so ist, ja. Also die Ängste sind so groß, dass sie mit Kontrolle versucht werden zu bekämpfen. Und er bestand drauf, ihre Studienunterlagen zu sehen und überprüfte sogar ihr Handy und sagt zu ihr: Ich will nur sicher sein, Schatz, dass du nicht überfordert bist. Schließlich liebe ich dich doch so sehr. Und Sarah erzählt mir, dass sie wieder begann zu schwanken, ja.
Ah, voll krass.
Ah ja, er ist doch besorgt um mich. Und das ist ja dieses subtile, manipulative, fürchterliche, was ausmacht.
Wir haben gerade ganz gut schon beschrieben, warum die Sarah sich das gefallen lässt, weil ihr Selbstbewusstsein oder ihr Selbstwertgefühl so klein war. Und gleichzeitig kann man hier ganz gut sehen, was da passiert mit dem Jonas, was denn eigentlich sein Motor ist für das Ganze, dass er immer nur sich sieht. Er hat ja ein ganz großes Geltungsbedürfnis. Ja, das ist ja ganz wichtig, dass das riesengroß ist, dieses Geltungsbedürfnis. Und wenn das nicht befriedigt wird, das Geltungsbedürfnis, dann hat er auch wiederum gar kein anderes Werkzeug, außer aggressiv zu werden.
Ich überprüfe deine Studienunterlagen, weil ich sicher sein will, dass du nicht überfordert bist. Ja. Sorry, Freunde, der hatte doch nicht mehr alle.
Ja, ja. Na klar.
Also aus deiner Sicht. Wahnsinn.
Aus deiner Sicht.
Ja, ja, klar.
Völlig jetzt völlig. Ihr müsst euch das mal überlegen. Ja. Da denkst du doch, was ist denn mit dir verkehrt?
Ja.
Völlig krank.
Als der Jonas bemerkt, dass er so mit seinen Forderungen bei Sarah nicht mehr landen kann, wie am Anfang der Beziehung, mit Blumen und Komplimente und so, die hat er dann erstmal rausgezogen, dreht er noch ein bisschen mehr auf, ja. Also alles, was damals gewirkt hat, muss jetzt ja auch noch irgendwie funktionieren, hat er sich gedacht.
Mhm.
Und zeigt jetzt wieder Vollgas, also nicht ein bisschen, sondern Vollgas, seine super charming Seite.
Mhm.
Aber die Sarah war tatsächlich ein Stück weit schon zu, vielleicht klug auf der einen Seite, aber auch vielleicht schon zu abgewandt, um sich wieder voll um den Finger wickeln zu lassen. Und sie beginnt weiter, kleine Schritte aus der Abhängigkeit zu gehen. Kleine Schritte, kleine Schritte, kleine Schritte.
Sie knüpft wieder Kontakte zu alten Freunden und sprach gegenüber zwei engen Freundinnen das erste Mal über ihre Zweifel an der Beziehung. Das war für sie auch nicht so einfach, hat sie aber gemacht. Und die Professorin, man kann eigentlich sagen, ihre Mentorin, hat sie auch ermutigt, sich professionelle Hilfe zu nehmen. Ja, also auch mit der hat sie darüber gesprochen. Und die Professorin hat gesagt, es ist wichtig, Sarah, um dich selbst besser zu verstehen, auch die Situation, in der du dich befindest.
Genau. Und so kam es letztendlich durch den Einfluss von der, genau, dass die beiden bei mir eines Tages sitzen, ja. Ich ahnte ja nur, dass sie wahrscheinlich, wie du schon gerade richtig gesagt hast, die war wahrscheinlich schon draußen aus der Beziehung oder schon sehr draußen, dass sie also Hilfe zur Trennung wollte. Wie gesagt, sagte sie nicht vor lauter Angst vor seiner Reaktion. Und ich habe sie dann gespürt und habe ihr ja dann die Einzelsitzung auch
angeboten. Was mich allerdings wundert, ist, dass der Jonas, weil der ja doch schon ganz viel erlebt hat und auch ihren Rückzug sicherlich schon ganz früh gespürt hat, dass der das so zugelassen hat.
Ja, es blieb ihm ja nichts anderes übrig und er ist ja nicht gerne mitgekommen, sondern widerwillig. Und da hat er ja auch gleich versucht, mich so ein bisschen in seinen Bann zu ziehen, indem er sagte, wie geht's Ihnen? Und
wahrscheinlich hat die Sarah die Geschichte mit ihrer Professorin auch dem Jonas nicht erzählt, könnte ich mir vorstellen.
Nein.
Bye, bye, Jonas.
Der Schritt aus einer narzisstischen Beziehung erfordert echt immense innere Stärke. Und die mussten wir auch erstmal langsam aufbauen. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt von heute auf morgen da zack alles anders gesehen hat, weil die Angst vor den Reaktionen des Partners überhaupt und diese eigene Unsicherheit lähmen diese Menschen oft. Die finden ununterbrochen ein Ja, aber, ja, aber, ja, aber, warum geht es nicht, weil, ja, aber, ja, aber, ja, aber.
Vor allem, wenn Kinder im Spiel sind, gell, Andrea, kommt es oft zu, ja, so Drohungen in die Richtung, ich werde dafür sorgen, dass du keinen Cent von mir bekommst und die Kinder, die nehme ich dir auch weg. Ja, da bleibt doch erstmal jeder Mutter das Herz stehen.
Voll klar, das ist der totale Albtraum. Und der Mann dreht einfach durch. Sie scheint ihm ja alles zu nehmen, was ihn auch wiederum definiert, weil der Narzisst ist ja auch von seinem Partner definiert, müssen wir ja wissen. Vor allem auch seine Ehre.
Und er definiert sich auch über ihn.
Ja, das genau.
Deswegen
das
wollte ja, er das, ja, dass sie Medizin studiert und nicht nur die kleine Krankenschwester
dass
ist.
Dass du besser wirst, genau.
Sarah bereitet ihre Trennung über Monate hinweg vor. Sie spart heimlich Geld, spricht wirklich nur mit einer Anwältin, das hast du ja auch empfohlen, Andrea, und organisiert eine eigene neue kleine Wohnung. Kommen wir zum Thema Anwalt. Warum ist das so wichtig?
Es ist ja oft so, dass dann solche Drohgebärden ausgestoßen werden, weil der andere so in Not gerät, dass er eben mit allem Möglichen um die Ecke kommt. Und derjenige muss gerüstet sein dafür. Also ist das überhaupt rechtens, weißt du? Ich meine, einfach zu sagen, das ist jetzt nicht bei denen so, aber ich nehme dir alles und deine Kinder und so weiter. Da lässt sich jede Mutter, die über eine Trennung nachdenkt, bleibt erstmal, weil sie Angst hat.
Schon klar.
Weil sie nicht weiß, oh Gott,
was
natürlich
da
ist das so einfach gar nicht. Deswegen braucht man auch eine Erfahrung oder einen erfahrenen Menschen, der sagt, sie,
genau.
Frau so und so, so einfach ist es nicht. Da kann ihr Mann reden und rumschreien, wie er will, aber das kann er nicht umsetzen hier bei uns.
Gleichzeitig hat sie ja ihren Partner schon als skrupellos kennengelernt und hat dementsprechend oftmals auch Angst vor ihm.
Ja, hat sie auch immer mehr.
Ja, genau. Aber es war auf jeden Fall ein Sonntagmorgen und dann teilte Sarah dem Jonas mit, dass ihre Entscheidung feststand, sich von ihm zu trennen. Und sie hat schon erwartet, dass er das nicht so stillschweigend hinnehmen würde und so hat sie schon mit fast allem gerechnet und war dementsprechend aufgeregt.
Er hat geschrien, er hat gefleht, er hat gedroht und versucht sie dann auch mit Schuldgefühlen zu überhäufen. Ohne mich bist du ein Nichts, hat er gebrüllt. Wütend und zwischendurch wieder heulend, während er ihre Sachen durchwühlte.
Er hat ihre Sachen durchwühlt.
Ja, er hat halt alles rausgerissen.
Ach so.
Er wusste nicht mehr, was er tun soll. Er konnte sich nicht mehr beruhigen, diese Gefühle. Er hat sie beschuldigt, er hat sie. Und du bist nichts ohne mich. Und die drehen ja dann manchmal auch wirklich durch. Ich höre das ganz, 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 ganz oft.
Hat die Sarah dich gefragt, eigentlich, Andrea, wie sie das am besten machen soll?
Ja, sie hat gesagt, wie mache ich es am besten? Und ich sage immer, ach, weißt du, für eine Trennung gibt es ja keinen richtigen Zeitpunkt. Es gibt vielleicht einen ungünstigeren und es gibt einen günstigeren.
Aber es hätte ja auch sein können, dass er richtig ausflippt. Ich meine, das hören wir nicht selten.
Ja, deswegen hatte sie auch eine Freundin mitgebracht, die unten wartete. Das war auch so vereinbart, falls irgendwas gewesen wäre.
Krass, gell? Wenn man an sowas überhaupt schon mal denken muss.
Ja.
Und die Sarah hat dann auch bei ihrer Freundin übernachtet und als sie am nächsten Morgen heimkam, war der Jonas wie ein Häufchen Elend. Und er drückte jetzt so auf die Tränendrüse und sie haben doch so ein schönes Leben und er versteht überhaupt nicht, was sie denn überhaupt hat. Er liebt sie doch so und bei Sarah ging aber nichts mehr. Sie war sich felsenfest sicher, was sie denn wollte und es war auch gut so.
Ja.
Und ich
kann
mir ganz gut vorstellen, dass da viele dann wieder kippen, weil das ist ja dann doch irgendwie dieses Schuldgefühl, das ja ein ganz elementarer Teil von dieser Mechanik ist, ja. Und ich bin sicher, dass es auch für die Sarah nicht ganz so einfach war.
Und schon deswegen so wichtig, dass sie diese Begleitung dabei hat, weil sie weiß, die sitzt da unten, ich kann jetzt nicht einfach, also Nein. Das ist ja auch nochmal wie so ein kleines Korsettchen, was sie sich da angetan hat sozusagen und es ist gut so.
Aber jetzt geht der Punk erst richtig ab. Nach ihrem Auszug beginnt Jonas, sie zu stalken. Er konnte ziemlich leicht rausfinden, wo ihre neue Wohnung war. Er ist ihr dann zur Uni gefolgt, in die Arbeit, hinterlässt Nachrichten auf ihrem Handy, Tausende, bombardiert sie mit Anrufen.
Er schickt ihr dann Briefe und wöchentliche Pakete mit Geschenken. Die schickt die Sarah dann ungeöffnet wieder zurück, aber sie ist extrem genervt, das ist eh klar. Und sie fühlt sich überhaupt nicht wohl, weil er halt nicht aufhört, in ihrem Leben irgendwie rumzuwirken. Er greift jeden Strohhalm, wo er irgendwas bewirken könnte.
Sie hat das dauernde Gefühl, dass Jonas irgendwo lauern könnte.
Ja.
Und sie geht abends gar nicht mehr alleine raus, weil sie Angst hat, eben nur in Begleitung.
Ja, und sie hat dann auch die Polizei mal eingeschaltet oder konsultiert, aber es ist tatsächlich so, dass die ja erst eingreifen, wenn wirklich was passiert. Und er hat ja nie gesagt, ich tu dir dies oder das oder jenes an, also wörtlich bedroht.
Aber der Jonas hat gedroht, ihr Studium zu sabotieren, indem er behauptete, sie hätte ihn finanziell ausgenutzt. Er schlug da wie wild um sich, aber sie hatte ihm, weil du hast ihr das ja geraten, wenn sie das können,
ja,
geben sie ihm das Geld zurück, er wird mit allem kommen, was da war und so war es auch.
Ja, genau. Und auch das ist ganz häufig so, über Freunde hat Sarah dann irgendwie wenig später nach der Trennung gehört, dass er bereits eine neue Freundin hat. Das ist ganz oft. Sie hat dann zu mir gesagt, mein Gott, die Arme, die tut mir ja fast leid. Aber auch das ist wirklich keine Seltenheit, weil diese erfolgte Kränkung, mit der er ja nicht umgehen kann, die muss ja schnellstmöglich ja übertüncht werden mit der nächsten, die ihm zeigt, wie toll er ist.
Mir kommt das alles so bekannt vor.
Ja,
mehr sage ich
also der Markus ist nicht
Nein,
so,
der Markus
dass ich
ist
das
nicht
bitte
so.
Sagen
der
darf.
Danke, Andrea. Jetzt könnte man sagen, ich bin
sag
auch so ein
da, ich sag dazu jetzt nichts, sonst kriege ich juristische Probleme.
Wie konnte ich mich nur so behandeln lassen?
Narzisstische Persönlichkeiten neigen dazu, jede Form von Zurückweisung wird interpretiert als Angriff auf ihr Ego. Und das erklärt auch, warum der Jonas nicht akzeptieren kann, dass Sarah ihn verlassen hat, weil es sein Ego so dermaßen schädigt. Er kann das einfach nicht sagen, oh gut, ging halt nicht oder hat halt nicht gepasst mit uns, sondern das war so existenziell.
Wird man als Narzisst geboren, Andrea?
Nein, aber man wird dahin erzogen.
Was zum Beispiel führt dazu?
Entweder eine starke Vernachlässigung oder eine starke Überbehütung. Also es geht um nicht ein ausgebildetes, gutes Selbstwertgefühl. Du bist okay, wie du bist. Mhm. Und du weißt, es kommt von Narziss, daher kommt ja auch dieses Wort. Der Narziss war ja dieser Jüngling, der sich da in dem See oder in dem Fluss gesehen hat und sich in sich selbst verliebt hat.
In der Therapie bei Frau Liebe, bei Andrea, beginnt Sarah, ihre Beziehung genauer zu analysieren. Und sie erkennt, dass Jonas' Verhalten eben nicht aus Liebe und Fürsorge ist, sondern aus einem tiefen Bedürfnis nach Kontrolle. Seine eigenen Ängste hat er dadurch in den Griff kriegen wollen. Und das hat sie irgendwann verstanden.
Ja, genau.
Und Sarah ist eigentlich eine Frau, habe ich vorher auch schon mal so angedeutet, ja, die eigentlich aufgrund ihrer eigenen Geschichte gar nicht so das schlechteste Selbstwertgefühl, ja, haben müsste. Aber zumindest ließ ihre Biografie da keine Rückschlüsse zu, so wie ihr es erarbeitet habt, Andrea, gell?
Tatsächlich, der Vater von Sarah war jetzt kein präsenter Vater, aber ich meine, es wird ja nicht jeder, der keinen präsenten Vater hatte, landet in so einer Beziehung. Aber ist gefährdeter natürlich, weil der war ein Workaholic und Kinder mit einem nicht präsenten Vater oder anwesenden Vater wollen dann oft die Aufmerksamkeit und die Anerkennung eben über Leistung oder ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat dann immer Einser geschrieben. Papi, Papi, guck mal, ich habe mal Eins geschrieben, dann hat der Papi mal einmal Tichi-Tachi übers Köpfchen und dann war das Kind glücklich. Oder eben übers hübsche Aussehen und manch eine geht auch in so eine Revoluzzer-Rolle, ja, die gibt's auch immer mal. Aber die meisten gehen in so eine Gefallennummer. Ja. Und die Sarah hat während der Partnerschaft ihr eigentlich gar nicht so schlechtes, wie du auch sagst, Selbstwertgefühl eben völlig verloren. Und oft sind es eben genau solche Frauen, die eigentlich ganz gut im Leben stehen, wie du auch gesagt hast, die nicht kein Selbstwertgefühl haben, aber der Mann, das schafft dir das irgendwie umzudrehen und ja.
Genau, über den Jonas wissen wir nicht so viel, also nur das, was die Sarah dir erzählt hat, ja, Andrea, genau, weil sie wusste selber gar nicht so viel. Er hat noch zwei Brüder und die waren alle karrieretechnisch ziemlich weit vorne. Einer ist Oberarzt, andere Geschäftsführer von einer Bauträgerfirma und der Vater selbst ist im Vorstand von einer sehr großen Firma und wäre, so hat die Sarah das erzählt, so ein typischer Patriarch. Alle tanzen nach seiner Pfeife und die Mutter ordnet sich unter. Super.
Ich bin nicht schwach, weil ich geblieben bin. Ich bin stark, weil ich gegangen bin. Das sagt Sarah am Ende einer Sitzung und ich finde, sie hat damit total recht.
Ja, und es gibt immer einen Weg aus so einer Beziehung raus. Allerdings, und davon bin ich überzeugt, braucht man dafür Verbündete, weil das alleine so schwer ist, weil die Aktionen, die dann auch teilweise ausgeführt werden, ja, die sind so grenzüberschreitend und oft übergriffig. Und man braucht von außen ein Korrektiv und ein Gegenüber, das auch ausspricht, was ist okay und ganz ehrlich, ich habe ihr bei sehr vielen Dingen auch gesagt, obwohl ich ja nicht gerne bewerte, aber ich habe gesagt, und das geht überhaupt nicht. Und in so einem Fall braucht es das auch.
Super.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, achtet also auf Warnzeichen einer Beziehung, gerade dann, wenn es um als Kontrolle getarnte Fürsorge geht, um so irrationale Wutausbrüche bei Kränkungen, die als solche empfunden werden. Wie geht der Partner mit konstruktiver Kritik um? Flippt der komplett aus, dann stimmt da was nicht. Narzisstische Menschen haben entgegen ihrem Auftreten ein so miserables Selbstwertgefühl, dass sie sich sofort angegriffen fühlen. Also es ist schon bei Kleinigkeiten und auf Krieg umstellen.
Völlig verrückte Sachen, genau.
Total.
Bewunderung und Selbstwert erhöhen ist das Motto, wofür sie leben.
Genau. Und der andere wird niedergemacht.
Die Sarah ist jetzt Mitte 30. Sie war ja an einem Scheideweg und musste sich entscheiden, so weiterzumachen oder ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und eventuell auch noch mal eine eigene Familie gründen. Zumindest hat sie das ja gesagt, dass sie das wollte, hat sie dir mal erzählt, gell?
Ja.
Andrea, kann man Narzissten heilen?
Man gar nicht, aber die sich selbst. Ich bin ja da immer sehr positiv und ich habe für mich so eine kleine Einklasterung gemacht. Und zwar unterscheide ich da so zwischen dem A-Typ, B-Typ und C-Typ. Der A-Typ, der ist schon voll weit, der kommt. Ich erinnere mich an einen Klienten, der kam und hat gesagt, ich sag's Ihnen gleich. Ich war schon mal beim Psychiater und der hat nach einer Stunde zu mir gesagt, Sie, ich sehe schon, Sie sind die Sonne und alle anderen sind die Planeten, die um sie kreisen. Und dann hat er gelacht. Und da habe ich mir gedacht, der kann schon über sich selber lachen. Weißt du, der ist schon viel, viel weiter. Der nächste ist, der es noch nicht richtig weiß, aber wo du das Gefühl hast, du kannst ihm langsam, indem du ihm einen Spiegel hinhältst, mit seinen eigenen Verhaltensweisen vertraut machen. Und der Typ C, wie ich ihn nenne, der ist so krass, dass, das habe ich mal gehabt, ich habe einen gehabt, der ist so dermaßen in meiner Praxis ausgerastet, dass ich wirklich gedacht habe, jetzt geht er mir an die Gurgel. Der war, da war nichts ranzukommen. Also der ist so auf den Krieg, also der hat alles aufgefahren. Und das sind auch die, wo ich sage, die machen auch eine Beziehungstat zur Not.
Wenn ihr euch fragt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist mein Partner ein Arschloch, kann ich euch folgendes Buch empfehlen. Das heißt nämlich Gestatten, ich bin ein Arschloch von Dr. Pablo Hagemeyer. Das handelt von einem netten Narzissten. Der Mann ist Psychiater, der anhand seiner eigenen, seiner eigenen Person und seiner Patienten anderen erklärt, wie man Narzissten entlarvt und wie man mit ihnen umgehen sollte. Finde ich ein tolles Buch. Meine Empfehlung packen wir euch in die Shownotes.
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr uns heute zugehört habt. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann schreibt uns am besten über Instagram auf unserer Seite Paarflüsterei mit OE.
Jawohl.
Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt.
Ja, das wäre so das toll.
Das tun wir. Danke fürs Zuhören.
Vielen, vielen Dank und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.